Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Eigentlich hatte ich ja was ganz anderes vor, aber die Ereignisse haben sich in den letzten Tagen überschlagen und so dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, darüber auch eine Podcast-Folge zu machen. Was meine ich damit? Nun, ich rede von der Leihmutterschaft, die Jens Spahn und sein Ehemann in Anspruch genommen haben, um jetzt ein eigenes Kind zu haben. Und damit herzlich willkommen zu Folge 89 von Einfach Glauben. Und nein, das wird kein politischer Podcast, das wird keine politische Podcast-Folge, sondern vielmehr möchte ich dieses Thema, von dem ich der Ansicht bin, dass es wirklich viele Menschen bewegt hat in der vergangenen Zeit, aufgreifen, um ein paar Gedanken mit euch zu teilen, die geistlicher, theologischer Natur sind. Natürlich werden wir einen kleinen Umweg oder Einstieg oder wie auch immer einen Anfahrtsweg haben, aber am Ende, glaubt mir, wird es sehr viel um unseren Glauben gehen und wie wir als Christen auch zu ethischen Herausforderungen Stellung beziehen. Und wie wir uns verhalten in Momenten, wie jetzt eben, in denen manches hochkocht. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme war zumindest schon klar, dass Jens Spahn zurückgetreten ist als Fraktionsvorsitzender der Union. Aber der Reihe nach. Darf man ein Kind kaufen? Das ist die Frage. Und der Untertitel weitet den Blick ein bisschen, was der Fall Spahn über unsere Gesellschaft offenbart. Mir geht es nicht darum, jetzt auch noch polemisch und ad hominem, also gegen den Menschen gerichtet, irgendetwas zu sagen. Darauf habe ich A keine Lust, ich finde es B auch überhaupt nicht sinnvoll, auch nicht gut und C, es bringt niemandem was. Sondern mir geht es vielmehr darum, dahinter zu blicken oder auch so eine gewisse Metaperspektive oder auch Vogelperspektive einzunehmen bei diesem ganzen Thema. Ich habe mir das Interview von Jens Spahn angehört, das relativ bald, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er und sein Ehemann Eltern geworden sind, bei Ronzheimer angehört. Paul Ronzheimer von der Bild-Zeitung hat einen Podcast und er hatte Jens Spahn zu Gast. Und was ich dort wahrgenommen habe, war ein wirkliches Ringen von Jens Spahn um die richtige Antwort beziehungsweise ein Ringen um seinen Standpunkt, der sich ja scheinbar in den letzten Jahren geändert hat. Denn er hat ja vor wenigen Jahren noch ganz anders über Leihmutterschaft gesprochen. Und trotzdem hatte ich auch in dem Podcast, in dem Interview, das Paul Ronzheimer mit ihm geführt hat, den Eindruck, dass am Ende sein Ego, sein Wunsch siegt. Und natürlich ist ein Kinderwunsch erst einmal etwas ganz Normales und ein unerfüllter Kinderwunsch etwas Tragisches. Die Frage ist nur, gibt es ein Recht auf ein eigenes Kind? Ich meine, nein. Aber nochmal der Reihe nach. Wie ich gerade schon gesagt habe, mir geht es hier nicht um einen politischen Podcast. Es spielt auch gar keine Rolle, welcher Partei Jens Spahn zugehörig ist, sondern mein Podcast heißt einfach Glauben. Und das bedeutet, ich will dir helfen, in einer immer komplexer und scheinbar auch schwieriger werdenden Welt theologisch gute Standpunkte einzunehmen und einfach zu glauben, den Glauben an Jesus Christus zu behalten, treu auf dem Fundament der Bibel zu stehen und das nicht aufzugeben. Und darum geht es ganz besonders heute, wo es zwar um ein gesellschaftliches, um ein politisches Thema geht, aber dennoch, du wirst merken, das betrifft den christlichen Glauben in einem großen und hohen Maß. Also, wir nähern uns erstmal dieser ganzen Sache an und ich schaue mit dir an, was ist Leihmutterschaft? Natürlich, du könntest jetzt auch ChatGPT fragen oder Wikipedia und du würdest viel qualifiziertere Auskünfte bekommen als von mir. Aber vielleicht sagst du, ach komm, so ein erster Einblick, Einstieg, das reicht mir und dann kann ich mich immer noch weiterbilden oder tiefer graben. So versteh bitte auch jetzt meine Gedanken rund ums Thema Leihmutterschaft. Ich bin da kein Experte drin. Fakt ist, Leihmutterschaft bedeutet, dass eine Frau ein Baby austrägt an deren Stelle. Das Paar kann keine Kinder bekommen, will keine eigenen Kinder bekommen. Das Paar kann hetero oder homosexuell sein. Und die Frau trägt für dieses Paar ein Baby aus. Das bedeutet, dass eine befruchtete Eizelle, die nicht von der Frau stammen muss, aber stammen kann, eingesetzt wird und das Kind in ihr heranreift. Auch der Same, der mit dem die Eizelle befruchtet wurde, kann aber muss nicht Same des männlichen oder eines der männlichen Partner sein. Meines Wissens ist das aber in dem Fall von Herrn Spahn und seinem Ehemann Daniel Funke der Fall. Jetzt gibt es zwei Arten der Leihmutterschaft. Es gibt die sogenannte kommerzielle Leihmutterschaft. Da werde ich gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Das bedeutet, dass da eine ganze Industrie dahinter steckt. Und es gibt die sogenannte altruistische Leihmutterschaft. Da bekommt man als Leihmutter in Anführungszeichen nur eine Aufwandsentschädigung und ansonsten tut man das, was man dort tut, altruistisch aus dem lateinischen Alter, der andere. Es soll also dem anderen dienen. Das ist ja ein Aspekt der Ethik, ein Altruismus ist immer dort zu finden, wo man etwas tut zum Wohle, zugunsten einer anderen Person und nicht seiner selbst. Jetzt ist Leihmutterschaft weltweit sehr, sehr uneinheitlich geregelt, beziehungsweise man weiß es in manchen Ländern gar nicht so genau, beziehungsweise die rechtliche Lage ist unklar, sagen wir es mal so. Wenn wir nach Europa schauen, zum Beispiel natürlich Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweiz, Österreich, da ist Leihmutterschaft verboten. Das bedeutet, man darf nicht diesen, auf den ich gleich eingehen werde, medizinischen Weg vornehmen, um ein Kind im Leib einer Frau heranwachsen zu lassen. Aber, und deswegen ist das, was Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke getan haben, so am Rande der Legalität, aber nichts Illegales. Sie haben Leihmutterschaft in einem anderen Land in Anspruch genommen. Und zwar in einem Land, in dem es erlaubt ist, in den USA, allerdings, um das vorweg zu sagen, nicht in allen Bundesstaaten in den USA ist Leihmutterschaft erlaubt, beziehungsweise es ist überhaupt nicht einheitlich geregelt. Also es gibt Bundesstaaten, da ist Leihmutterschaft verboten. Es gibt Bundesstaaten, da ist sowohl die altruistische als auch die kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt. Und es gibt Staaten in den USA, wo nur die altruistische Leihmutterschaft legal ist. Also sehr ein sehr disparates Bild. Und wenn du das jetzt noch auf die ganze Welt drüberlegst, dann bekommst du einfach eine bunte Karte. In Deutschland ist es verboten. Das bedeutet, dass, ich habe es eben schon gesagt, diese medizinische Maßnahme nicht durchgeführt werden darf, weil der Gesetzgeber das so bestimmt. Und ich halte das auch für richtig, dass es nicht erlaubt ist. Nicht verboten ist das, was den Spahn und sein Ehemann Daniel Funke getan haben. An der Stelle will ich nur am Rande erwähnen, wenn du dich politisch ein bisschen da tiefer hineindenken willst, Jens Spahn ist nicht der erste Abgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der das getan hat. Ihm gleich tat es nämlich Hendrik Streeck mit seinem Ehemann Paul Zobeil im April diesen Jahres. Also beziehungsweise im April gaben sie bekannt, dass sie Eltern geworden sind. Wir alle wissen, eine Schwangerschaft dauert plus minus 9 Monate. Das heißt, den Prozess, den Weg sind sie schon viel länger gegangen, aber im April eben hat Hendrik Streeck als Abgeordneter der CDU im Bundestag gesagt, dass er mit seinem Ehemann, dass sie Eltern geworden sind. Und jetzt eben, 2,5 Monate später hat es Jens Spahn als Abgeordneter der CDU getan. Nur so am Rande, für mich ist es kein Zufall. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Diskussion auch innerhalb der CDU geführt werden wird, ob man Leihmutterschaft legalisieren soll oder nicht. In dem vorhin schon erwähnten Podcast von Paul Ronsheimer, da hat Jens Spahn versucht, das so darzulegen, dass er mit seiner persönlichen Meinung nicht immer einig ist mit den Mehrheitsbeschlüssen seiner Partei bzw. Fraktion. Und dass das schon das eine oder andere Mal vorgekommen ist. Und das nehme ich ihm total ab und das glaube ich auch, das ist auch total logisch. Du bist Mitglied einer Partei, du bist im Bundestag und da, egal welches Thema das jetzt ist, gibt es vielleicht sogar einen Fraktionszwang bei der Abstimmung. Aber es ist vollkommen klar und vollkommen natürlich, dass du nicht immer der Meinung der Mehrheit in deiner Fraktion oder in deiner Partei bist. Das ist vollkommen klar. Jeder, der in einem Team arbeitet, der in einem Verein ist, der in einer Gemeinde tätig ist, der weiß, nicht immer werden alle Entscheidungen von allen gleichermaßen zu 100% getragen, beziehungsweise spiegelt deren Meinung wider. Das ist einfach so. Die Frage ist halt nur, wie man damit umgeht. Und deswegen ist es mir ein Anliegen, mal von Spahn wegzuschauen und auf eine höhere Flugebene zu gehen, um zu erkennen, hier liegen verschiedene Probleme vor, die ein Charakteristikum unserer Gesellschaft sind. Und wir als Christen sind aufgefordert, zum einen biblisch fundiert eine christliche Position einzunehmen und die Stimme zu erheben. Und wir sind immer aufgerufen, die Person zu lieben und für sie zu beten und niemals gegen Menschen zu kämpfen. Ich will jetzt so ein paar, genauer gesagt drei Schlagworte bringen. Ich sage sie dir schon mal. Das erste ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das zweite ist der expressive Individualismus. Und das dritte ist, Freiheit gibt es nur durch Grenzen. Anhand dieser drei Gedanken will ich dir jetzt mit dir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in dieses ganze Thema Leihmutterschaft und was das für uns als Christen bedeutet und warum das auch so ein gewisses Phänomen unserer Gesellschaft ist. Also diese drei Gedanken, die Würde des Menschen ist unantastbar, der expressive Individualismus und Freiheit gibt es nur durch Grenzen. Jetzt schauen wir mal auf diesen Punkt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Gleich im Schöpfungsbericht steht in 1. Mose 1, 26 und 27. Gott schuf den Menschen als sein Ebenbild. Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ganz wichtig, der Mensch ist nicht das Produkt des Wunsches eines Menschen, sondern des Wunsches Gottes. Gott hat sich den Menschen gewünscht, nicht der Mensch. Dazu komme ich noch ausführlicher im nächsten Punkt. Und genau das gibt dem Menschen die Würde, dass er von Gott gewollt und geliebt ist und nicht von Menschen. Also, wobei es natürlich das Allerbeste ist, wenn ein Kind einen Vater und eine Mutter hat, die das Kind lieben. Natürlich. Ein Kind ist biblisch gesehen ein Geschenk Gottes, eine Gabe Gottes. Ein Geschenk, das aus der liebevollen Zuneigung von Vater und Mutter, ja genau, man nennt es Sex, entsteht. Es ist ein Geschenk, es ist nicht verfügbar, es ist keine Ware, die man sich kauft. Schauen wir aber auch mal auf die Ware der austragenden Frau bei der Leihmutterschaft. Oder Mutter? Fragezeichen. Oftmals werden sozial schwierige Verhältnisse ausgenutzt. Die Frau bekommt Geld und trägt das Kind aus. Dabei wird sie nicht selten auch medikamentös behandelt oder man müsste sagen eingestellt. Ist das würdevoll gegenüber der Frau, wenn sie aus einem gewissen Machtgefüge und Machtgefälle heraus das Kind austragt? Ich finde auf gar keinen Fall. Nun, kleiner Sidekick hier noch dazu. Im Februar 2016, also vor 10 Jahren, kommt in der Ukraine das Mädchen Bridget zur Welt. Ein US-Paar hat sie, in Anführungszeichen, in Auftrag gegeben, also per Leihmutterschaft. Das Problem ist, das Mädchen kommt viele Wochen zu früh zur Welt, wiegt nur 800 Gramm und hat mehrere Behinderungen. Was passiert? Das US-amerikanische Paar, das das Kind in Auftrag gegeben hat, lehnt das Kind ab. Bridget kommt in ein Waisenhaus in Saporischschja in der Ukraine. Wir spulen die Zeit vor. 6 Jahre später wird es von Phil und Christy Graves, einem Pastoren-Ehepaar aus den USA, adoptiert. Nicht selten kommt es vor, dass Kinder Behinderungen haben oder zu früh zur Welt kommen. Und dann gibt es einen Rechtsstreit um die, sorry, wenn ich das so drastisch ausdrücke, bestellte Ware. Und solch einen Rechtsstreit gibt es gerade auch, also in den Medien kannst du googeln, in Kanada sehr aktuell. Ist es würdevoll mit einem Menschen umgegangen? Natürlich, ich habe also vollstes Verständnis dafür, dass ein Paar sich ein gesundes Kind wünscht. Das wünscht sich jedes Paar. Ein gesundes Kind. Und wenn das Kind dann krank zur Welt kommt, dann wird die Ware einfach nicht angenommen. Ich finde es krass. Lass uns mal einen Blick reinwerfen. Ich nehme nur mal als Beispiel einen der Player in diesem ganzen Leihmutterschaft-Industriebetrieb, die Firma Biotexcom. Ein großes Unternehmen in der Ukraine, unter anderem nicht nur, aber sehr verstärkt für Leihmutterschaft. Und da kannst du zum Beispiel auswählen zwischen Standard, Standard Plus und VIP-Paket. Also Standard bedeutet keine Geschlechtsauswahl, Wartezeit bis zu einem Jahr, Kosten 39.900 €. Standard Plus bedeutet keine Geschlechtsauswahl, Wartezeit aber nur bis zu 6 Monaten, Kosten 49.900 €. Das VIP-Paket bedeutet Geschlechtsauswahl, natürlich möglich, und die Wartezeit bis zu 4 Monaten und Babybetreuung rund um die Uhr, Kosten 64.900 €. Hammer, oder? Also dir wird dann mal so richtig schön, wie bei Amazon oder wie bei Online-Services, so, ne? Willst du die Standard, Standard Plus oder Premium-Variante? Wenn man jetzt noch bedenkt, dass diese ganze Maschinerie, diese ganze Industrie ja nicht den Leihmüttern dient, sondern den Unternehmen. Also es gibt Verträge zwischen den Leihmüttern und den Unternehmen, und die schreiben vor, was die Leihmütter dürfen und welche nicht, welche Medikamente sie nehmen müssen, was sie in der Schwangerschaft alles dürfen und was nicht, bis hin, ob sie mit wem Sex haben dürfen oder nicht. Aus dem Vertrag kommst du eigentlich nicht raus, und wenn du also sozusagen selber, wie soll man das sagen, schuldig wirst oder wenn dir etwas zustößt oder krank wirst oder wie auch immer, dann musst du das alles selber bezahlen. Die Frauen, die als Leihmütter fungieren, tragen körperliche und seelische Komplikationen mit sich, wenn sie alleingelassen werden oder wenn sie in der Schwangerschaft, wenn es zu Komplikationen kommt, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn jetzt ein Ehepaar gemeinsam ein Kind zeugt und sich gemeinsam darauf vorbereitet. Die Frauen sind alleine. Im Prinzip werden Frauen degradiert, also ihre Gebärmutter wird zu einem mietbaren Brutkasten. Für mich ist das Prostitution. Der Körper einer Frau wird missbraucht für Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt. Und jetzt lese ich dir einfach mal dagegen Psalm 139, Vers 13 bis 17 vor. Dort wird Gott im Gebet angesprochen. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott, es sind unbegreiflich viele. Daraus und aus der Gott-Ebenbildlichkeit bekommt der Mensch seine Würde. Der Mensch war, bevor er von Menschen gewollt war, von Gott gewollt, erschaffen und gebildet. Wenn nun auf einem Weg, der sicherlich nicht von Anfang an so gedacht war, ein Kind entsteht, hat es dann die gleiche Würde? Ja, unbedingt. Nur zu bedenken ist, dieses Kind wird die ganzen Artikel im World Wide Web über sich eines Tages finden. Was macht das mit dem Kind? Was macht das mit dem Kind, wenn es nach der Geburt von seiner, in Anführungszeichen, Leihmutter, die ja seine eigentliche Mutter ist, getrennt wird? Weil zwei andere Menschen sich ihren Wunsch erfüllen oder besser gesagt auf ihr Recht, vermeintliches Recht, beharten. Das Baby erlebt ein Trauma, damit der Wunsch bzw. das Zustandekommen von scheinbarem Recht zweier Erwachsenen erfüllt wird. Mit Würde hat das herzlich wenig zu tun. Und damit komme ich unweigerlich zum nächsten Gedanken, der Elefant, der im Raum steht, der aber einen etwas sperrigen Namen hat, expressiver Individualismus. Diesen Begriff hast du, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, und davon gehe ich jetzt einfach mal aus, schon ab und zu gehört. Ich komme gleich drauf, was er bedeutet. Ich habe immer wieder gehört, dass Kinderwunsch, also dass der Kinderwunsch da ist und verständlich ist, aber es ein Recht auf das Kind nicht gibt. Und doch, wer Leihmutterschaft für sich in Anspruch nimmt, der akzeptiert nicht die Grenzen eines unerfüllten Wunsches, sondern verschiebt diese so weit, bis aus einem Wunsch ein vermeintliches Recht wird. Und das hängt eben mit dem zusammen, was Carl Truman in seinem Buch Fremde neue Welt den sogenannten expressiven Individualismus nennt. Das heißt, das, was für mich sich richtig anfühlt oder was ich für richtig halte, bringe ich zum Ausdruck in Wort und Tat, deswegen expressiv und Individualismus. Auf Seite 33 in seinem Buch schreibt Truman Folgendes: Ich bin der Überzeugung, dass die dramatischen Veränderungen und Verschiebungen, die wir heute in der Gesellschaft erleben, mit dem Aufstieg des expressiven, individuellen Selbst zur kulturellen Norm zusammenhängen, wie dies besonders in den Schlagworten der sexuellen Revolution deutlich wird. Das expressive Selbst als kulturelle Norm. Eine andere Möglichkeit wäre ja auch die: Ich erkenne an, dass mein Wunsch, mein Wollen etwas ist, das der Norm der Gesellschaft widerspricht und es deswegen richtig ist, dass dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Das wäre eine denkbare Option. Ich erkenne an, dass ich einen Wunsch habe, der aber der gesellschaftlichen Norm widerspricht. Und deswegen ist es auch richtig, dass mein Wunsch nicht erfüllt wird. Aber weil der expressive Individualismus zur kulturellen Norm wird, ist das, was ich mir wünsche, auch durchzubringen. Und deswegen fällt es mir schwer zu glauben, wenn jemand wie Jens Spahn sagt, ich glaube, er hat es sogar wörtlich gesagt in einem Podcast mit Paul Ronsheimer, dass er weiß, er hat kein Recht auf ein Kind. Das würde ich ihm sogar abnehmen, aber ich glaube, weil dieser expressive Individualismus auch bei ihm so vorherrscht, will man es am Ende doch und setzt es doch durch. Also in der Theorie sagt man zwar, ja, das stimmt schon, ich habe kein Anrecht darauf, ich habe kein Recht. Aber ein Wunsch oder einem Wunsch wohnt inne, dass er nicht erfüllt werden kann. Und wenn ich nun aber, weil ich das Geld habe, weil ich die Möglichkeiten habe, meinen Wunsch selber erfülle, dann ist es für mich kein Wunsch mehr, sondern dann schwingt sich das auf zu einem Recht, das ich durchdrücke. Und vorhin habe ich gesagt, ich komme da nochmal drauf. Erinnere dich an 1. Mose 1, 26 und 27, ne, wo es heißt, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde als Ebenbild, dass der Mensch sozusagen die Erfüllung eines Wunsches Gottes ist und nicht eines menschlichen Wunsches. Aber wo der Mensch eingreift in das Wirken Gottes, in die gute Ordnung Gottes, da geht es schief. Und da ist es nicht in Ordnung. Ich will dir noch ein zweites Zitat von Carl Truman aus seinem Buch Fremde neue Welt vorlesen, Seite 118. Wenn der expressive Individualismus den Fokus auf die persönliche Erfüllung als Lebenssinn verschoben hat, dann hat die Technik ihm dabei gute Dienste geleistet. Die Zukunft erscheint als etwas, das wir nach Belieben gestalten können. Und die Natur nicht so sehr als eine feste Realität, sondern als etwas, das durch technische Beherrschung überwunden und neu gestaltet werden kann. Ich glaube nicht, dass Truman, als er diese Zeilen schrieb, Leihmutterschaft im Kopf hatte, sondern ich meine, jetzt müsste ich aber nochmal tiefer in das Buch einsteigen, deswegen ist es nur meine Vermutung, weil es in dem Buch immer wieder ein Thema ist. Ich meine, dass es hier in dem Buch Fremde Neue Welt um die sexuelle Orientierung, sexuelle Identität und auch operatives Eingreifen ging im Blick auf die menschlichen Geschlechtsorgane. So. Aber jetzt lese es nochmal vor und jetzt hör das Ganze nochmal im Blick auf Leihmutterschaft und auf die Möglichkeiten, die Technik und so weiter, die wir haben. Wenn der expressive Individualismus den Fokus auf die persönliche Erfüllung als Lebenssinn verschoben hat, dann hat die Technik ihm dabei gute Dienste geleistet. Die Zukunft erscheint als etwas, das wir nach Belieben gestalten können. Und die Natur nicht so sehr als eine feste Realität, sondern als etwas, das durch technische Beherrschung überwunden und neu gestaltet werden kann. Die Natur ist nicht mehr feste Realität. Zwei Männer, das hat ja auch Jens Spahn in dem Interview gesagt, und meine Güte, da reden wir jetzt auch über kein Geheimnis, zwei Männer können miteinander kein Kind zeugen und austragen. Das geht einfach nicht. So, das ist die Natur. Aber was schreibt jetzt Truman? Die Natur erscheint dann nicht mehr als eine feste Realität, sondern als etwas, das durch technische Beherrschung überwunden und neu gestaltet werden kann. Klar, Leihmutterschaft. Warum? Beginn des Zitats, wenn der expressive Individualismus den Fokus auf die persönliche Erfüllung als Lebenssinn verschoben hat, dann hat die Technik ihm dabei gute Dienste geleistet. Also, weil der Mensch immer mehr nicht nur seine Wünsche hat und damit lebt und vielleicht auch damit lebt, dass sie unerfüllt sind, nein, sondern seine Wünsche müssen erfüllt werden. Und das ist der Lebenssinn. Dann hat der Mensch heute in Anführungszeichen den Vorteil, ich halte das für einen großen Nachteil, weil er ihm nämlich ungöttliche Wünsche auch erfüllen kann, auch auf ganz anderen Ebenen. Aber ich glaube, dass die Technik ihm eben diesen Wunsch dann erfüllen kann. Ganz anders die Bibel, Matthäus 16, Vers 26. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Jesus sagt, was bringt es dir, wenn du alles, was du dir denkst und hoffst und wünschst, wenn es in Erfüllung geht, aber wenn du dein Leben dafür einbüßt, den Sinn deines Lebens, dein ewiges Leben, wenn du am eigentlichen Leben vorbeirauschst, nur weil du dir jetzt diesen einen Wunsch erfüllen willst, was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Nichts, gar nichts, er hat nichts. Oder Galater 2, Vers 20. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Paulus beschreibt hier im Prinzip seinen Werdegang, dass er sagt, ich lebe zwar im Fleisch, also im Körper, hier auf Erden, irdisch und so weiter, aber nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist eine ganz andere Geschichte, das ist ein ganz anderer Fokus, ganz andere Perspektive für mein Leben, dass ich nicht nur auf meine Wünsche schaue, sondern auf Jesus schaue. Und deswegen möchte ich zum Schluss diesem expressiven Individualismus einen Gedanken gegenüberstellen, nämlich Freiheit gibt es nur durch Grenzen. Freiheit gibt es nur durch Grenzen. Wir verstehen das, glaube ich, ganz oft falsch und meinen, dass Grenzenlosigkeit Freiheit wäre. Ich mache dir ein paar ganz simple oder ein ganz simples Gegenbeispiel oder ein Bereich unseres Lebens, wo das schnell deutlich wird, wie falsch dieses Denken ist, dass Grenzenlosigkeit Freiheit wäre, nämlich unser Autoverkehr. Grenzenlos wäre, wenn man die Überzeugung hat, jeder darf überall so fahren, wie er will. Soll auch jeder fahren, wie er will. Soll auch jeder nach seiner Fasson glücklich fahren. Okay, das mag sich subjektiv frei anfühlen. Yes, ich kann fahren, wie, wo, wann, wie schnell ich will. Aber es beeinträchtigt die Freiheit anderer. Die rechts fahren, obwohl du vielleicht links fährst. Die langsam fahren und dem Verkehr angemessen. Gehen wir in eine 30er-Zone, die es ja aus Gründen gibt, oder sogar die Spielstraße. So, jetzt kannst du fahren, wie du willst. Ist das Freiheit? Jetzt schauen wir in die Bibel rein. Da gibt es die 10 Gebote. Für viele sind es, also oder viele meinen ja, das ist die Einschränkung meines Lebens par excellence. Ich sage aber nein, die 10 Gebote sind 10 Freiheitsermöglicher. Nehmen wir nur ein Gebot raus. Ein Gebot, du sollst nicht töten. Und in Klammern, ich gehe jetzt nicht auf das hebräische Wort ein, und das heißt eigentlich, du sollst nicht morden. Um diese Auseinandersetzung geht es mir jetzt gar nicht, Klammer zu. Du sollst nicht töten. Ist das jetzt die Freiheit einschränkend? Ich sage nein, natürlich nicht. Aber ja, es grenzt ein, nämlich es nimmt mir die Möglichkeit, andere Menschen zu töten. Denn die Möglichkeit habe ich ja. Die Möglichkeit hast du. Die Möglichkeit hat jeder. Aber zu Recht wird diese Möglichkeit begrenzt, im Zaum gehalten und bei Vergehen bestraft. Freiheit ist also nicht Grenzenlosigkeit und Zügellosigkeit, sondern das Gegenteil davon. Wir machen uns und andere unfrei, wenn wir grenzenlos leben, weil sie sich unserem Willen beugen müssen. Für mich ist Psalm 23 ein großartiges Beispiel dafür, dass es Freiheit nur in Grenzen gibt. Vielleicht fragst du dich erstmal, hä, what? Pass auf, in Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus über sich, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben. Leben im Überfluss. Also mehr geht nicht. Und in diesen Versen sagt Jesus aber auch in Johannes 10, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Beim jüdischen Zuhörer der damaligen Zeit war sofort klar, hier klingelt Psalm 23. Hier klingelt Psalm 23. Und jetzt achte mal darauf, wie sich Freiheit, Überfluss und gutes Leben in Psalm 23 ereignen. Ich lese ihn nach der Luther-Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Warum habe ich jetzt ausgerechnet Psalm 23 ausgewählt? Nochmal, weil Jesus selber diesen Psalm im Prinzip mitspricht, wenn er in Johannes 10 sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ist dir etwas aufgefallen bei Psalm 23? Dieser Psalm, der wie kein anderer par excellence sozusagen dafür steht, was es heißt, dass Jesus uns Leben im Überfluss gibt. Leben, mehr geht nicht. Mehr Freiheit geht nicht, mehr Schönheit geht nicht, mehr Gutes geht nicht, mehr Liebe geht nicht, mehr Gnade geht nicht, mehr Segen geht nicht. Dieser Psalm 23, ist dir aufgefallen, wie oft davon die Rede ist, dass der Mensch von sich sagt, ich tue dieses oder jenes in vollkommener Freiheit und ohne Grenzen. Nichts davon steht dort. Mit keinem Wort kommt das vor, sondern andersrum wird ein Schuh draus. Der Herr ist mein Hirte. Er weidet mich, er erquickt mich, er führt mich. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröst mich, du bereitest vor mir einen Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl. Also Jesus tut jede Menge und er bestimmt, was er tut und wo er es tut und wie er es tut. Jesus, nicht der Mensch. Saftige Wiesen, Weiden oder Auen, je nach Übersetzung, der volle Becher, das Hauptsalben, alles Ausdrücke von Leben im Überfluss von Segen und Gnade. Den Tisch decken im Angesicht der Feinde, also nicht auf dem großen weiten Feld und Picknick und so, sondern inmitten der Kämpfe, in denen wir sind, der Inbegriff von Leben, von Güte, die Jesus uns zeigt, innerhalb eines Rahmens, den er setzt, nicht wir. Nicht meine oftmals selbstsüchtigen Wünsche werden hier erfüllt, sondern Jesus schenkt, Jesus gibt, Jesus weidet, so wie er es möchte. Und das ist Freiheit. Und nicht eine von Menschen gewählte Grenzenlosigkeit. Und ich glaube, wenn wir das neu lernen Und ich finde, deswegen ist Psalm 23 eben auch ein, also ohnehin ein wunderschöner Psalm, aber ein wunderschönes Lernfeld, auch in diesem ganzen Gebiet. Was wünsche ich mir? Was ist Freiheit? Was ist mein Recht und was nicht? Ich glaube, wir müssen es neu lernen und verstehen, inhalieren, verinnerlichen. Nicht ich bestimme, was mein Recht ist. Nicht ich bestimme meine Freiheit, sondern sie wird mir zugesprochen von Jesus, der sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben im Überfluss haben. Also von dem Experten für Leben und Freiheit. In Johannes 8 sagt Jesus, wenn der Sohn euch frei macht, so seid ihr wirklich wahrhaftig frei. Es ist wieder keine selbstgewählte Freiheit, sondern eine Freiheit, die Jesus uns schenkt, die Jesus dir schenkt, die Jesus mir schenkt. Und deswegen ist es für mich, also der Gegenspieler sozusagen, nennt schwarz-weiß, oben, unten, rechts, links, wie auch immer, der Gegenpart zu diesem expressiven Individualismus, der unsere Gesellschaft mehr denn je kennzeichnet. Und ich glaube, dass wir nicht nur persönlich, sondern als ganze Gesellschaft aufblühen würden, wenn wir erkennen, dass unsere Freiheit in Jesus zu finden ist und nicht in den Wünschen, die wir für uns in Anspruch nehmen, so und so weit teilweise gehen, dass es doch wie ein Recht ist, auf dem wir beharren. Das waren meine Gedanken, die mir gekommen sind, so ganz, ja, mehr oder weniger spontan, weil wie gesagt, ich hatte was ganz anderes geplant, zu diesem ganzen Thema, weil es mir ein Anliegen ist, dass wir nicht jetzt nur über eine Person, über Jens Spahn und seinen Ehemann reden oder so, sondern dass wir erkennen, dahinter steckt ein viel größerer Horizont. Und unsere Aufgabe als Christen, und damit möchte ich das sozusagen abrunden, ich habe es anfangs schon gesagt, ist niemals, dass wir gegen Menschen kämpfen, sondern dass wir Menschen lieben und dass wir für Menschen beten. Für Jens Spahn, für Hendrik Streeck, für ihre Ehemänner. Wir beten für sie. Wir lieben Menschen. Wir kämpfen niemals gegen Menschen, sondern wir beten für sie und beten um Erkenntnis der Wahrheit. In 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Gott will das. Also sollte es unser Auftrag sein, und in 1. Timotheus 2, Vers 1 steht es übrigens, dass da erinnert Paulus die Gemeinde daran, dass er sagt, das Allerwichtigste, was ihr tun sollt, ist beten. Auch keine Podcasts aufnehmen, sondern beten. Und ich rufe dich auf, ich erinnere dich, ich ermahne dich, je nachdem, wo du stehst, dass wir niemals gegen Menschen sind, mögen sie noch so sehr Werte vertreten oder Handlungen vollführen, die in unseren Augen biblischen Maßstäben widersprechen. Ja, das ist nicht gut zu heißen. Ich sage ja nicht, wir sollen hinstehen und sagen, hey, alles bestens. Nein, aber wir sollen die Menschen lieben, für sie beten und niemals gegen Menschen kämpfen. Und genauso ist es mir ein Anliegen bei diesem ganzen Thema, großen Thema Leihmutterschaft und der Würde, weißt du, dass wir für die Menschen beten, die darunter leiden. Das sind Paare, die sich Kinder wünschen, Eltern, Mama, Papa, die sich ein Kind wünschen und einen unerfüllten Kinderwunsch haben, und das ist ein tiefer Schmerz. Lass uns beten für die Frauen, die als Leihmütter arbeiten müssen und das oftmals wirklich unter menschenverachtenden, würdelosen Umständen. Lass uns beten für die Politiker. Jetzt habe ich gerade kurz vor der Podcastaufnahme schon die ersten Headlines gelesen, dass das Thema diskutiert werden soll. Leihmutterschaft jetzt nicht speziell in der CDU-CSU-Fraktion, sondern dass es jetzt einfach so durch die Medien in die Gesellschaft, in die Politik auch reinkommt und diskutiert werden soll, ob man es in Deutschland nicht auch legalisieren sollte. Ich würde sagen, es wäre eine Katastrophe, weil Menschen wirklich zur Ware werden. Menschen, Babys werden gekauft. Es ist so. Es ist eine ganze Industrie, die dahinter steckt. Und das wissen die wenigsten. Aber es ist frappierend. Deswegen lasst uns auch dafür beten, dass wir in Deutschland weiterhin eine Gesetzgebung haben, die Leihmutterschaft verbietet. In allem ist Gebet immer das Beste, was wir tun können. Ich danke dir, dass du heute zugehört hast. Das war die letzte Folge vor der Sommerpause. Ich werde jetzt in eine Sommerpause gehen, denn ich habe das in der letzten Folge schon angedeutet. Das ist die erste Folge, die ich in Bremen aufgenommen habe. Wir sind ja als Familie umgezogen, weil ich am 1. September meinen Dienst in der Matthäusgemeinde in Bremen als leitender Pastor dort beginnen werde. Und werde jetzt in der Sommerpause gehen. Ich werde die Zeit auch nutzen, nicht nur um gute Podcast-Folgen mir zu überlegen, sondern persönlich auch brauche ich einfach diese Auszeit. Und deswegen wird die nächste Podcast-Folge erst im September kommen. Ich hoffe, dass du einfach Glauben bis dahin nicht vergessen hast, sondern dass du dann auch wieder mit am Start bist. Wenn du möchtest, würde mich das riesig freuen, wenn du diese Folge teilst, wenn du sie likest, wenn du sie auf WhatsApp in deinen Status stellst oder auf Insta in die Story irgendwie verlinkst oder Leuten weiterleitest, einfach wo du sagst, hey, das wäre gut, wenn die das hören, damit sie ein bisschen gute Inspiration bekommen bei diesem ganzen Thema. Das würde mich sehr freuen. Und natürlich würde es mich auch mega freuen, wenn du dann bei der ersten Folge nach der Sommerpause auch wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Sommer, viele sonnige Tage und vor allem Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.